Radio 1. Nur für Erwachsene.
Unser nächster Gast hier im Studio 1 im Bikini Berlin, der gehört zu den Schauspielern, die sich nicht in den Vordergrund spielen, sondern in die Tiefe, weil sie keine Typen verkörpern, sondern echte Menschen. Die meisten von ihnen kennen ihn als Gesicht aus hochkarätigen Produktionen wie Das Boot oder Babylon Berlin. Aber noch dazu ist er Autor, er ist experimenteller Künstler mit eigener Lyrikmaschine beziehungsweise eigenen Lyrikmaschinen. Und er gehört mittlerweile zu den veritablen Experten, wenn es um den Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner geht. Morgen ist er aber erstmal als Ermittler Felix Bittner in der ARD-Krimireihe Nord bei Nordost zu sehen. Herzlich willkommen, hier ist Franz Dinder. Wie schön, ja, also morgen kommt diese zweite Folge. Du hast gerade mir zugeraunt, ihr sagt N by N-O.
N-B-N-O.
N-B-N-O, weil Nord bei Nordost so ein bisschen uncool klingt.
Sperrig.
Ja. Ich muss zugeben, ich bin wirklich kein Krimi-Fan, aber mir hat diese zweite Folge den gestrigen späten Abend massiv versüßt. Ich finde, das ist wirklich ein toller Plot. Es ist ein großartiger Cast. Diese Landschaft ist einfach sensationell. Es spielt ja irgendwie in MacPom. Wunderschön im Sommer. Du musst noch mal ganz kurz erzählen, wann genau habt ihr das abgedreht und wie war das? Das ist jetzt schon wieder echt lang her, ne?
Das sind immer die Momente, wo es kompliziert wird. Das müsste jetzt so ein Jahr her sein, ein Dreivierteljahr. Tatsächlich bin ich sehr schlecht mit allem, was hinter mir liegt. Also so ein, ich würde mal schätzen, so ein Jahr ist es her. Und wir haben bisher zwei Folgen gedreht, eine pro Jahr. Mhm. Und das Kompliment ist natürlich sehr schön, dass, wenn das so funktioniert und es gelingt, dann neben dem ganzen Krimi-Plot dann auch noch so ein bisschen Charakter mit reinzubringen, dann ist das gelungen, was wir, glaube ich, alle auch erhofft hatten.
Krimis, klar, sind ein starkes Genre im Deutschen, aber was hat dich dazu gebracht, auch vielleicht gerade hier wirklich mitmachen zu wollen bei Nord bei Nordost, NBNL?
Also ich hatte vor dem Boot noch nie ein Engagement, das über eine Folge oder einen Film hinausging. Und zu dem Zeitpunkt war es auch noch ein bisschen kritisch beäugt von mir, weil ich der Meinung war, dass man sich künstlerisch bindet, indem man sozusagen ein fortlaufendes Format annimmt. Da hat das Boot mir den Zahn gezogen. Das waren ja dann 6 Jahre meines Lebens, die ich dort größtes Glück empfunden habe, weil wir auch inhaltlich so viel machen durften. Und dementsprechend war ich da etwas geöffneter, und da ich die Kollegen beim Casting teils aus früheren Projekten kannte, teils aber auch die Energie gespürt habe und auch das Potenzial in diesem Plot gesehen habe, also dieser Ménage à Trois, plus den vielleicht etwas anderen Zugang als dem üblichen Krimistoff, haben wir alle das Potenzial darin gesehen, dass eben Filme drehen spannend macht. Ich glaube, zumindest ich denke aber auch, ich spreche für die Kollegen, wir drehen gerne Projekte, wo man das Gefühl hat, wenn man es gut macht miteinander, dann kann das was werden, aber es kann natürlich auch in die Hose gehen. Und es ist keine Nummer sicher, also es gibt da Gestaltungsspielraum, und das hat uns gereizt, und da sind wir auch alle noch am Suchen und Entdecken.
Und ihr hattet ja mit der ersten Folge extrem viel Erfolg. Ich glaube, um die 6 Millionen Zuschauer, das ist wirklich enorm. Du sprichst von diesem Cast, von den Leuten, die du ja auch schon dann vielleicht wirklich vorher kennengelernt hast. Also Cordelia Wege ist die Nina Hagen. Die hatte so eine ostbewegte Mutter, die das lustig fand, ihre Tochter Nina Hagen zu nennen. David Bredin ist Tim Engelmann. Und ihr drei seid also nicht nur beruflich verbandelt, sondern es wird relativ schnell klar, da läuft hinter den Kulissen noch mehr. Du spielst also Felix Bittner. Was ist das für ein Typ? Was würdest du sagen, zeichnet den aus?
Ach, das weiß ich jetzt noch gar nicht so richtig zu beantworten, weil es gibt, glaube ich, keinen klaren Plan. Wir experimentieren noch, frei nach dem Motto, wer nicht findet, was er nicht sucht, dem ist nicht zu helfen. Also das ist tatsächlich noch so ein bisschen experimentell. Die Grundidee in der ersten Folge war, dass es so ein sehr paragraphentreuer Vertreter in diesem Dreierensemble. Sprich, wir haben den Draufgänger, wir haben so ein bisschen den Moralapostel Felix und dann eben die gesunde Mitte, die alle beiden Pole zusammenhält. Die zentrale Rolle Nina Hagen. Das hat sich dann etwas geöffnet im zweiten Teil, Und ich persönlich arbeite heimlich, ohne dass ich das verkünden möchte, immer so ein Tick, wir sind ja jetzt unter uns, immer so ein Tick ja, darauf total. Hin, dass die Rolle mehr Projektionsfläche bekommt und mehr Abgründe und Geheimnisse, wo man nicht so richtig weiß, was ist da los. Mhm. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn so eine Art von Besserwisserei eine Metaebene bekommt und man das Gefühl hat, ja, da gibt es irgendwelche Gründe, warum der jetzt die ganze Zeit den Langweiler gibt und auf Gesetz und Ordnung sich beruht. Wenn das dann gelingt, dann öffnet das potenziell spannende Türen. Und da war jetzt also die ersten zwei Folgen hauptsächlich das Thema, dass wir geguckt haben, möglichst viele Potenziale aufzutun, sodass man dann in einzelne Räume gehen kann, die wir eventuell später mal betreten wollen.
Jetzt in dieser zweiten Folge können wir vielleicht eventuell schon mal spoilern. Geht es zunächst um einen entflohenen, verurteilten Mörder. Und es wird dann doch relativ zügig klar, der Knabe, der da auf der Flucht ist, ist im Grunde seit Jahren, Jahrzehnten verbandelt mit eurer Kollegin. Also der war ein guter Freund der verstorbenen Eltern dieser Kollegin. Und da hängt sie also persönlich doch auch weitaus mehr drin, als man so ahnt. Und das bringt aber auch wiederum in euer Trio extreme Verwicklungen. Und da läuft ganz viel unterschwellig. Das bringt auch echt nochmal eine vollkommen andere Dynamik in euch drei. Und das gibt auch ein paar wirklich sehr lustige Szenen. Also ich denke da gerade an so eine handfeste Auseinandersetzung, die mir sehr gut gefallen hat.
Ja, ist natürlich sehr spannend, dadurch, dass der Fall eigentlich so in dieser Form gar nicht stattfinden könnte, weil eine Ermittlerin in ihrer eigenen Familiengeschichte ermitteln muss und damit mehr als befangen ist. Mhm. Das ist also auch Teil der Diskussion, die wir da führen untereinander. Ich erinnere mich aber an den Moment, als ich das Drehbuch gelesen hatte und das erste Mal mit der Regisseurin mich traf, Erun Götte, und gesagt hatte, diese Rolle, die müsste eigentlich jemand wie André Hennecke spielen. Mhm. Weil ich André kannte aus die Spiegel-Affäre und diese Art von, da bin ich ganz Zuschauer, diese Art von Spielern einfach sehr liebe. Mhm. Der hat diese Abgründigkeit, der hat diese Tiefe, der hat aber auch den Witz und die Sportlichkeit. Und wir alle sind, glaube ich, sehr glücklich, dass das dann funktioniert hat. Weil zu diesem Zeitpunkt, als ich das geäußert habe, da hat die Regisseurin nur das Pokerface gegeben und noch gar nicht geäußert, dass es diese Überlegung tatsächlich gab. Und umso mehr habe ich mich gefreut, als dann die Besetzungsliste kam, dass das tatsächlich eingetreten ist. Und der Film profitiert sehr davon. Und es adelt das Format, dass solche Schauspieler Lust auf diese Reihe haben.
Erun Götte, preisgekrönte Regisseurin, macht jetzt also diese zweite Folge. Da macht sie die Regie. Was würdest du sagen, zeichnet vielleicht auch ihren Stil nochmal aus im Vergleich zu der ersten Folge? Kann man das so fest? Also mir fiel auf, sie ist, glaube ich, auch eine Freundin von starken Frauenfiguren. Und es gibt da also auch so eine starke Nebenfigur, so eine Anglerin, die da auf dem, also eigentlich sowas wie so ein Medium ist die fast, ja. So eine ganz weise, kluge, lustige, herzenswarme Frau. Das finde ich ist typisch Erun Götte, wenn man so will. An solchen Figuren merkt man es vielleicht. Was war in der Zusammenarbeit für dich noch besonders an dieser Regie?
Genau, ich denke, dass da ein großer Fokus drauf gelegt wurde, die weiblichen Figuren, denen auch nochmal was an die Hand zu geben, das auch interessant zu machen, damit auch zu überraschen in den Perspektiven und das Ganze dem Fundament zu geben, weil wir hatten sozusagen jetzt mal was in den Äther geworfen und sie hat dann nochmal eine neue Perspektive reingebracht, das Ganze auch nochmal visuell etwas verändert, wo wir am Anfang dann doch so ein bisschen provinziell noch daherkam, hat sich das Büro ja verändert. Das Ganze wurde ein bisschen seriöser, sagen wir es jetzt mal in Gänsefüßchen. Das Farbkonzept und das modische Konzept wurde noch etwas angepasst. Es wurde homogener, visuell auch anders. Und das ist natürlich spannend, wenn es dafür auch diese Räume gibt, ja, sich da austoben zu können, weil wir uns natürlich, wenn wir uns darauf einlassen, dann auch merken, oh, das macht natürlich was. Weil als Rolle, und jeder, der mal gespielt hat hier im Publikum, ich weiß es nicht, wie viele Kollegen heute hier sind, aber jeder, der mal auch vielleicht in der Theater-GEMA gespielt hat, der weiß, du kannst spielen, wie du möchtest, wenn sozusagen die Instrumente, die du an die Hand bekommst, nicht da sind, ja, wie zum Beispiel das Kostüm, dann verändert es einfach alles.
Und ganz, ganz bemerkenswert ist ja auch dieses Setting. Also ihr habt ja in MacPom gedreht, ich glaube in Plau am See, ne? Und Parchim oder ich weiß gar nicht, was die Autokennzeichen waren, mir ehrlich gesagt nicht so ganz geläufig. Aber es ist eine malerische Kulisse. Und tags ist es so ein bisschen wie, oh Gott, dass man denkt, wann wird es endlich wieder Sommer? Und nachts wird es aber geradezu mystisch. Also da hast du diesen See über dem Wasser, Käuzchen machen echt Krakeelen rum. Und es wird wirklich fast so ein bisschen... ja, magisch, gruselig.
Ja, es schwebt da immer was drüber.
Total.
Das ist das Spannende daran. Also das ist keine pure Idylle. Mhm. Und das ist die Kunst darin, das so einzufangen, dass eben nie ganz klar ist, kippt das jetzt gleich? Kippt diese Schönheit? Ist da irgendwas? Wer kommt jetzt um die Ecke? Also man denkt so ein bisschen an die österreichischen Filme. Wie heißt der Dokumentarfilmer? Keller? Mhm. Wie heißt der Berger? Wie heißt der Regisseur?
Wie heißt der Regisseur?
Der diesen unfassbaren österreichischen Film gemacht hat, Keller, wo es um diese Figuren
das Publikum,
geht.
Die Publikumsjoker sind heute auch nicht
wo ist der Publikumsjoker? Also es ist auf jeden Fall, es ist, auch da wird Idylle kombiniert mit Abgründigkeit und das ist sehr spannend. Sowas gelingt im besten Fall bei uns auch.
Franz Dinder ist nach wie vor unser Gast hier im Studio 1 im Bikini Berlin. Nochmal einen furiosen Applaus bitte. Und inzwischen hat auch unser Publikumsjoker geliefert. Der österreichische Regisseur, auf dessen Namen wir gerade nicht kamen, ist...
Seidel.
Uli, genau, der bringt dieses Unbehagen aus Österreich ins Kino bzw. in den Fernseher. Ja, wir sprechen miteinander vordergründig, weil morgen eben eine neue Folge der Krimiserie Nord bis Nordost zu sehen ist. Aber wir wollen unbedingt auch noch mal mehr über dich hören, lieber Franz. Jahrgang 83, du kommst aus Jena, bist als Sohn einer oppositionellen Pastorin kurz vor Mauerfall nach, ich glaube, in Württemberg gekommen und hast dann auch relativ zügig nach der Schule angefangen, im Grunde dich selbst ins Gespräch zu bringen. Buchstäblich hast also erstmal irgendwie alle Casting-Agenturen der Region abtelefoniert und bist dann auch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ziemlich schnell in eine Werbung, in so einen Clip für die lustigen Taschenbücher gerutscht. Dann hast du bei so einer Art Schloss Einstein-artigen Jugendserie mitgemacht.
Richtig.
Und dann...
Fabrics.
Fabrics, right on. Warst eine Weile lang auch Moderator in so einem Webradio. Ja. Und der große Durchbruch kam in der Wolke. Gude und Pausewangs Verfilmung. Ein Jugendbuch, das mir nebenbei bemerkt wirklich schlaflose Nächte bereitet hat. Ich fand es ultra krass als Jugendbuch. Du hast aber auch musikalische Wurzeln. Du hast mal Jazz-Trompete gespielt, eine Ausbildung im Knabenchor. Ist das eigentlich eine Spur, die du weiterverfolgst ein bisschen, diese musikalische?
Ich habe das nicht groß verfolgt. Ich mache das als Ergänzung, wenn ich so eine Art von Crooner-Auftritten habe, wo ich irgendwie Abendprogramme gestalten darf. Ich habe jetzt zum Beispiel mal den Preis der Nationalgalerie für junge Kunst moderiert und durfte dann dort sozusagen...
First Steps Award hast du aber
oder den First Steps Award und da baue ich Musik ein. Ich habe aber mich relativ früh davon verabschiedet, dass... parallel zu dem, was ich tue, auszuüben, weil ich davor zu großen Respekt habe. Ich glaube, als Musiker, wenn da jemand ankäme wie ich, der sozusagen nur weil er Trompete studiert hat und ein bisschen singen kann, dann anfängt irgendwie seine Aufmerksamkeit als Schauspieler zu missbrauchen und den Musiker zu geben, dann wäre das ein Schlag ins Gesicht derer, die sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen und jetzt einfach nur Songs von anderen zu singen, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich auch nicht als Schauspieler, sozusagen einfach nur wiederzugeben oder als Söldner da anzutanzen. Also sprich, das taucht dann immer nur im Rahmen auf, wenn es sozusagen ergänzend funktioniert.
Ich habe ja gerade, als es darum ging, was für eine Art Schauspieler du bist, versucht zu beschreiben, dass du für mich jemand bist, der eben sich nicht durch, weiß ich, brachiale Lautstärke so eine Präsenz verschafft, sondern viel subtiler, viel leiser. Ist das was, was du vielleicht sogar bewusst kultiviert hast?
Also ich wollte nie, zumindest nie mit einer starken Marke in Verbindung gebracht werden, um als Projektionsfläche erhalten zu bleiben. Deswegen meide ich auch gewisse Dinge, die mir die Projektionsfläche als Künstler kaputt machen, ja. Weil ich der Meinung bin, es muss niemand wissen, was ich für ein normaler Mensch bin, sondern ich möchte mit meiner Arbeit und in dem, was ich tue, sozusagen in Facetten mich in anderen wiederentdeckbar machen. Und das auch pflegen und erhalten und jede Form, die sozusagen an Information das blockiert oder auch boykottiert, die stört meine Arbeit und ist deswegen nicht in meinem Interesse. Deswegen Home Stories wird es mit mir nicht geben, weil ich das Gefühl habe, meinem Beruf das schuldig zu sein. Und nichtsdestotrotz macht es natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise Spaß, als Marke sich zu etablieren, dadurch, dass ich als Künstler mehr Einfluss üben kann. Und das ist etwas, dass ich mir durchaus auch immer wieder ersehne, weswegen ich jetzt nicht sage, ich bin proaktiv nur daran interessiert, unterm Radar zu schwimmen, sondern so konsequent meine Idee und auch meine Art des Spielens sozusagen durchzuboxen, dass ich das Potenzial erarbeite mir, dass das eventuell auch gesehen wird. Von wem, das kann ich nur nicht steuern.
Die Zeit rennt uns leider so ein bisschen weg, aber ich muss dich natürlich unbedingt noch zu deiner heimlichen Passion als Ernst-Ludwig-Kirchner-Fan befragen. Du musst uns noch mal ganz kurz schildern, du hast dich inzwischen da wirklich zu einem Experten gemausert. Du hast im Grunde die verloren gegangenen Skizzenbücher versucht wieder zusammenzufügen. Du hast versucht, Kirchners Bibliothek wieder zusammenzuführen. Wo und wann fing das noch mal an mit deinem Fantum?
Also 2019 war ich eingeladen beim Shanghai TV Festival und saß da im 86. Stock, 3 Stunden vor Eröffnung der Auftaktszeremonie, und hatte mich angemeldet für eine Online-Auktion in der Galerie Kornfeld in der Schweiz, weil ich schon seit Ewigkeiten davon träume, mir eine kleine Arbeit von Ernst Ludwig Kirchner zu kaufen. Und da gab es einfach sehr viel im Angebot, so dass ich mir die berechtigte Hoffnung machen durfte, etwas als Beifang abzufischen. Und auf meiner Skizze, die ich dann ersteigert habe, ohne Gegengebot, zu meiner eigenen Überraschung, gab es unten eine handschriftliche Notiz, und jeder, der sich mit Kirchner auseinandersetzt, weiß, der schreibt also so unleserlich, dass man nicht wirklich was mitkriegt. Und es ging eigentlich damit los, dass ich vor nunmehr 7 Jahren eigentlich nur neugierig war, was steht da? Mhm. Und daraus hat sich ein eskalierender
eine eskalierende Obsession entwickelt. Ja, dafür sind wir sehr dankbar. Wenn du das nächste Mal kommst, müssen wir darüber unbedingt sprechen, und vielleicht kannst du den ja sogar irgendwann mal verkörpern. Das wäre natürlich ein super Knaller, ne?
So muss es sein.
Also morgen können Sie Franz Dinder aber erstmal in der zweiten Folge von Nord by Nordost and by NO sehen. Und zwar um 20.15 Uhr in der ARD, und wenn Sie es gar nicht mehr aushalten können, in der Mediathek steht die Folge schon jetzt. Danke, dass du hier warst, Messi.
Herzlichen Dank.